herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen. Heute diskutieren für euch Martin Storr aus Starnberg,
Achmed Madisch aus Hannover
und Jochen Labenz aus Siegen.
Und für die heutige Folge haben wir uns ein ganz spannendes Thema vorgenommen. Das Thema heute ist einfach mal Leaky Gut. Vielleicht kommen wir auch bis zur Begrifflichkeit Leaky Gut Syndrom. Leaky Gut ist ein Begriff, der eigentlich so ein bisschen aus der Merchandising-Sprache eigentlich kommt, der sozusagen sagt, dass der Darm Löcher hat. Und Löcher möchte natürlich keiner im Darm haben. Aber die Frage ist, wie kommt eigentlich jemand auf die Idee zu sagen, dein Darm hat Löcher? Ist der Darm denn völlig dicht? Ist das wie eine Plastiktüte, wo nichts durchgeht? Jochen, sag doch mal, was ist am Darm, an der Darmbarriere eigentlich los, was Löcher haben kann?
Also das ist kein einfaches Problem. Es ist auch kein dummer Ansatz, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Die sogenannte Darmbarriere, die ja relativ kompliziert aufgebaut ist. Du hast die Darmschleimhaut, du hast eine Schleimschicht darüber, du hast dein Mikrobiom da, du hast da auf der anderen Seite dein Immunsystem, was auf alles aufpasst. Diese Darmbarriere trennt die Außenwelt von der Innenwelt. Der Darm, das Darminnere, ist verbunden über Mund und Darmausgang mit der Außenwelt. Und alles, was auf der anderen Seite der Darmwand ist, ist letztendlich Innenleben. Und das möchte man schützen vor einer ganzen Menge Dinge, die man so zu sich nimmt. Und deshalb muss das funktionieren. Und wenn die Darmbarriere nicht funktioniert, bist du keine 24 Stunden lebensfähig. Also wenn sie nicht richtig funktioniert. Und deshalb ist dieser gedankliche Ansatz, ich habe da ein Barriereproblem, meine Darmbarriere funktioniert nicht richtig, ist ein kluger Ansatz, finde ich persönlich. Ja, das muss man ganz klar sagen. Die Vorstellung, dass da jetzt so Löcher drin sind, wo irgendwas reinfällt, das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber man kann sich schon vorstellen, dass die einzelnen Bausteine der Darmbarriere ihrer Funktion nicht richtig nachkommen. Ja, zum Beispiel die Zellschicht, die ist normalerweise, sind die Zellen ganz dicht beieinander und da geht nichts durch. Aber es kann sein, dass die vielleicht ein bisschen auseinanderweichen und irgendwas an den Zellen vorbei in das Innere rutschen kann. Man kann sich auch vorstellen, dass die Schichten, die da drüber sind, wo Schleim ist, wo Bakterien sind, wo auch Abwehrstoffe sind und so weiter, dass die ihren Funktionen nicht richtig nachkommt und da etwas durchgeht, was da eigentlich nicht gut durchgehen sollte. Also das, finde ich, ist plausibel und da gibt es eine Menge guter Ansätze dafür, das auch als Krankheitsprinzip irgendwo zu akzeptieren. Das Problem ist aus meiner Sicht, dass der Begriff auch hier, wie bei vielen anderen Dingen, etwas missbräuchlich benutzt wird. Leaky Gut, die durchlässige Darmbarriere, ist ja eigentlich ein Befund und keine Krankheit in dem Sinne. Man kann sich dann überlegen, ob zu diesem Befund auch eine Krankheit existiert oder vielleicht viele. Und das macht es am Ende schwierig. Das ist dann letztendlich ein Verständnisproblem. Ja, und das ist genauso, wie du sagst, dann kommt das Merchandising ins Spiel und dann macht man aus diesem Befund letztendlich auch ein Geschäft, um das mal ganz vorsichtig zu sagen.
Es ist einfach absolut überstrapaziert, die Begrifflichkeit, also in der Bevölkerung, bei den Menschen. Aber ich glaube, Jochen, du hast es ja ganz schön dargestellt. Wir haben die Barriere kann gestört sein und sie kann Ausgangspunkt von Erkrankungen sein. Und wir wissen mittlerweile von vielen Erkrankungen, dass der Ausgangspunkt eine Barrierestörung ist, also chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Eosinophile Esophagitis haben wir ja auch schon mal in einer Folge besprochen. Da wissen wir, Barrierestörung ist der Ausgangspunkt der Erkrankung. Aber die Patientensicht ist ja eine andere. Die Patienten haben Magen-Darm-Beschwerden und wollen das zurückführen auf eine Barrierestörung im Magen-Darm-Trakt. Und da ist so ein bisschen das Problem, dass das natürlich nicht wirklich zusammenhängt. Und deswegen ja so ein bisschen impliziert, ich habe die Löcher im Darm, Doktor, mach die Löcher wieder zu, im Sinne einer Therapie. Und das ist, womit wir im Alltag ja konfrontiert sind und wir im Grunde genommen versuchen müssen, die Patienten da auch wieder wegzubringen von der Begrifflichkeit, auch wenn wir natürlich wissen, dass das hinter Erkrankungen steckt, aber in vielen, vielen Fällen, wenn Patienten Symptome schildern, die Barriere ja bedingt ein Problem sein kann, aber nicht das Problem, mit dem sich der Patient und wir uns auseinandersetzen müssen. Also insofern bin ich sehr vorsichtig, Patienten kommen mit der Begrifflichkeit, aber es hilft uns im Alltag nicht weiter. Martin, das ist bestimmt auch dein Klientel, ne?
Naja, viele Menschen haben ja zunächst mal, wenn sie den Begriff Leaky Guts um die Ohren gedroschen bekommen, erstmal Angst. Und das ja auch zu Recht, weil also wer möchte schon Löcher im Darm haben? Und ich versuche dann zunächst mal den sanften Einstieg zu erklären, dass dieses Durchlässigsein ja völlig normal ist. Dass ohne Durchlässigkeit der Körper nicht leben kann. Dem einen oder anderen erkläre ich auch so die Unterschiede der Durchlässigkeit. Wir haben ja eine spezifische Durchlässigkeit. Das ist sozusagen die Durchlässigkeit durch Zellen hindurch, ja, also medizinisch heißt es transzellulär, wo die Zelle entscheidet, was darf rein und was darf raus. Das ist ja so bei Zuckern oder bei Aminosäuren oder so oder bei Spurenelementen und Vitaminen wird ja sehr spezifisch über Rezeptoren an der Zelloberfläche entschieden. Das kommt jetzt mal rein in die Zelle und darf auf der anderen Seite dann raus und ist im Körper gelandet. Und dann gibt es diesen unspezifischen Transport, das ist zwischen den Zellen hindurch, wenn diese Verklebungen wie so ein Klettverschluss zwischen den Zellen aufgeht, für einen kurzen Moment, dass mal was rein kann. Und der Transport, der ist ja so ein bisschen unselektiv. Ja, wenn diese klettverschlussartigen Proteine aufgehen, dann kann da alles rein, da können Mikroben rein. Unser Immunsystem fängt das alles schnell wieder ab, aber es können Dinge eindringen erstmal. Das ist ja der Transport, der bei dem ganzen Formenkreis Leaky Gut erstmal gemeint ist, der unselektive. Und der kann natürlich dann auch mal kurzfristig erhöht sein. Und wenn die Leute fragen, was erhöht ist, dann sage ich ganz einfach, Rauchen und Alkohol. Ja, Rauchen und Alkohol sind Gifte für die Darmbarriere und die führen dazu, dass die Darmbarriere vermehrt geöffnet ist, also im Prinzip in die erhöhte Durchlässigkeit, also in den Leaky Gut übergeht. Und damit wird vielen erkennbar, das ist jetzt mal nichts Spezifisches, sondern was Unspezifisches, was sozusagen dann mit Giftstoffen zu tun hat. Aber es muss nicht Giftstoffe sein. Es können auch Entzündungen sein, es können Nahrungsbestandteile sein, es kann eine schlechte Bakterienzusammensetzung sein. Und dann im nächsten Schritt, die Menschen haben ja immer noch vor sich liegen, einen Befund, den sie von irgendwoher bekommen haben, wo Leaky Gut steht, erkläre ich ihnen, dass wir es nicht messen können. Ja, und das ist dann für viele natürlich ein konfrontativer Aha-Effekt, weil sie ja gerade erst viel Geld ausgegeben haben für den Labortest, den sie vor sich haben, wo drauf steht, sie haben ein Leaky Gut und sie müssen dieses oder jenes einnehmen. Und dann nehme ich mir 1-2 Minuten Zeit und erkläre, dass wir es medizinisch einfach nicht messen können. Ja, es gibt aktuell keinen etablierten Routinetest, um die Durchlässigkeit der Darmbarriere zu messen. Und diese ganzen Dinge, die man für viel Geld bestimmen kann, Zonulin oder so, die sind wissenschaftlich sehr interessant, aber haben halt in der klinischen Routine nichts zu tun. Ja, das Zonulin ist ja schon, im Prinzip ist es ein ganz spezifisches Protein, was die Darmbarriereöffnung reguliert, nur dass wir ja nicht dort messen, wo es wirkt. Da müssten wir ja an der Darmbarriere messen, sondern meistens wird es ja irgendwo im Blut gemessen oder manchmal auch im Stuhlgang gemessen. Und da ist ja die Menge, die korreliert ja nicht mit der Darmbarriere. Das ist ja unser diagnostisches Dilemma.
Aber heißt Martin, ja, also wir müssen dann Leaky Gut-Begrifflichkeit von den Patienten fernhalten, ne?
Im Prinzip ja. Auf jeden Fall. Also wir müssen den Begriff, der ist im Raum, den kann man verwenden, aber man muss ihn entmystifizieren. Man muss den Menschen erklären, dass dieser Begriff überstrapaziert ist, dass er im Zusammenhang mit normalen Erkrankungen vorkommt, ja, aber dass man da jetzt mal nichts Bedrohliches hat und schon gar nicht, weil auf dem Papier irgendwas steht, dass man jetzt in Ohnmacht fallen muss. Und dann kann man sie langsam begleiten, wieder in den symptomatischen Diagnostik- und Therapieversuchen einfach mal wieder zurückkommen auf etwas medizinisch Relevantes. Was fehlt ihnen eigentlich an Symptomen? Und da, Jochen, das ist, glaube ich, deine Stärke, so ein bisschen zusammenzufassen. Was sind denn die Symptome, die auf Erkrankungen hinweisen, die an der gastrointestinalen Barriere stattfinden?
Also da gibt es ja sehr unterschiedliche Symptome, aber im Grunde sind es Erkrankungen, die wir ja auch im Bereich der funktionellen Erkrankung sehen, ob das nun Reizmagen oder Reizdarm ist, das wird damit in Zusammenhang gebracht, aber auch entzündliche Erkrankungen wie chronisch entzündliche Darmerkrankungen, mikroskopische Colitis und so weiter. Alle diese Erkrankungen machen ja auch Barrierestörungen, ja. Infektionen des Gastrointestinaltrakts. Also die Differentialdiagnose ist ausgesprochen groß, ja. Und deshalb muss man einmal gucken, was sind die Leitsymptome im Einzelfall? Und dann müssen eben diese Erkrankungen gezielt ausgeschlossen werden. Im Regelfall, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber die Menschen, die zu mir kommen und der festen Überzeugung sind, dass sie einen Leaky Gut haben, haben im Allgemeinen einen Reizmagen oder einen Reizdarm. Das ist meine persönliche Erfahrung und ich finde da ganz, ganz selten irgendwo etwas anderes. Ja, das ist manchmal für die Patienten unbefriedigend, weil mit so einem Begriff wie mit Leaky Gut hat man ein Namensschild dran gemacht und irgendwie lebt es sich damit besser als mit Erkrankungen, wo man kein so klares Namensschild dran machen kann. Und das bedarf dann doch oftmals auch mehrfacher Überzeugungsarbeit, wie die Probleme jetzt gelagert sind. Aber für mich ist das erstmal immer der Aufruf, eine Ausschlussdiagnostik zu betreiben oder auch eine bestätigende Diagnostik im Hinblick auf Erkrankungen, die eben über eine Barrierestörung sich definieren oder wo die Barrierestörung pathogenetische Relevanz hat. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Und im Allgemeinen, wie gesagt, ist es nach meiner Erfahrung, ist es eine Ausschlussdiagnostik und ich finde da höchst selten ein organisches Korrelat dazu. Ich weiß nicht, geht euch das ähnlich oder?
Ja, also organisches Korrelat sowieso nicht. Also hast ja gesagt, Reizmagen, Reizdarm sind so die häufigsten dann Diagnosen, die dann am Ende ja übrig bleiben, wenn wir per Ausschlussdiagnostik andere Erkrankungen ausgeschlossen haben. So kommt man ja auch zur Diagnose. Aber klar, die Therapie ist dann ja so ein bisschen das, was sich dann stellt. Und es wird ja da auch viel in der Werbung mit Probiotika, die dann ja den Darm wieder dicht machen soll, so ein bisschen plakativ dargestellt, aber man darf das jetzt nicht ganz wegschieben, weil es schon auch Therapien gibt, mit denen in bestimmten, wir sagen präklinischen, das heißt außerhalb von klinischen Studien in Laborversuchen gezeigt hat, dass Therapien durchaus darmbarrierefördernde, stärkende Therapien sein können. Also das ist nicht ganz aus der Welt, muss man ehrlicherweise sagen. Aber am Ende ist es natürlich ein Therapieversuch und gar nicht so sehr das gezielte, ich mache die Darmbarriere wieder dicht. Also ich glaube, man muss so ein bisschen einen Mittelweg finden. Man kann es von einem Patienten nicht komplett fernhalten oder dem Patienten irgendwo mitteilen, dass er irgendwie total falsch gewickelt ist. Das ist wichtig. Aber man muss ihn natürlich so ein bisschen in die Realität zurückholen und natürlich dann auch realistisch dann auch entsprechend Therapieziele mit ihm vereinbaren, formulieren und die dann eben nicht so sehr darauf zielen, wir machen die Darmbarriere dicht, sondern wir behandeln die Symptome des Patienten. Also ist schon ein schwieriges Thema, finde ich.
Es ist ein ganz wichtiger Aspekt im Endeffekt. Was es ja schon gilt, ist, wenn der Mensch da sitzt mit dem Leaky Gut, das sind interessanterweise sehr, sehr ähnliche Menschen, die dann immer da sitzen mit den Zetteln und sagen, ich möchte den Leaky Gut hier behandelt haben. Das ist wirklich so ein bisschen gilt zu identifizieren, wo ist das medizinische Problem, wo ist das gedankliche Problem und was möchte der Mensch? Ja, und das sind möglicherweise drei völlig unterschiedliche Dinge, weil manche Menschen haben tatsächlich ein tatsächliches medizinisches Problem. Das ist unsere Aufgabe, das so ein bisschen rauszukitzeln. Ja, manche Menschen haben ein gedankliches Problem, weil sie plötzlich einen Zettel bekommen haben, der sozusagen in roter Farbe was Alarmierendes berichtet und sie kommen nicht drüber hinweg, dass ihnen keiner erklären kann, was das ist und dass man diese Werte plötzlich auf dem Zettel auch gar nicht verändern kann. Und manche Menschen haben tatsächlich Wünsche einfach, dass manche Fragen einfach mal fachlich oder klar genug beantwortet sind. Und das ist schon unsere Aufgabe, das zu identifizieren und dann diejenigen, die wirklich ein medizinisch relevantes Problem haben, zu begleiten. Diejenigen, die am Zettel haften und an Begrifflichkeit. Manche sind auslenkbar, manche kann man erklären, das ist nicht so wild, wie es auf dem Papier steht. Ihnen fehlt auch gerade nichts. Ja. Manche kann man nicht auslenken. Da schaffe ich es oftmals dann, den Weg zu finden, sie wollen doch eigentlich ihre Darmbarriere kräftigen. Und diesen Ausweg, den kann man ja im Prinzip wissenschaftlich, medizinisch wissenschaftlich sehr, sehr gut begleiten, weil wir wissen im Prinzip, probiotische Therapien sind immer Therapien, die der Darmbarriere gut tun. Ja? Und probiotische Therapien sind halt letztendlich wasserlösliche Ballaststoffe. Das ist ohnehin etwas, was in unserer Ernährung zu wenig vorkommt, was man betonen kann. Und über dieses Gespräch kann man dem Patienten sozusagen, je nachdem, ob er es nur über die Ernährung haben möchte oder ob er es dann, es gibt Menschen, die haben immer einen Präparatewunsch, über Präparate haben möchte, auch im Prinzip kostengünstig erläutern, weil im Prinzip Dinge wie Flohsamenschalen sind jetzt keine sehr, sehr teuren Produkte. Und medizinisch sehr sinnvoll, aber damit kann man den Einstieg wählen in Darmbarriere kräftigende Therapien, ohne dass man die Notwendigkeit hat, irgendwo über Dinge zu reden, über die wir nicht reden wollen, weil es nicht unsere medizinische Sichtweise ist. Wie führst du das Darmbarrieregespräch, wenn es dran geht, was kann ich für meine Darmbarriere Günstiges tun? Dann, was sagst du den Menschen, Jochen?
Also das mache ich schon ähnlich wie du, dass man das über die Ernährung machen kann, dass man es über vielleicht Probiotika kurmäßig machen kann, dass man also etwas für seine Darmbarriere tun kann, was Gutes tun kann. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig darüber, dass das durchaus evidenzbasiert und schulmedizinisch korrekt ist, wenn wir das machen. Aber ich bin genauso bei dir. Ich finde, du hast das sehr schön auseinanderklamüsert. Ist es jetzt die Begrifflichkeit, die die Menschen quält, oder steckt eine Krankheit dahinter oder vielleicht beides? Und was ist denn tatsächlich der Wunsch und was ist das Behandlungsziel, was wir uns tatsächlich dann stellen müssen und dann gemeinsam mit dem Patienten erarbeiten müssen? Was mich am meisten stört bei diesem Begriff ist eben, dass er falsch und missbräuchlich verwendet wird. Und dass viele sich mit diesem Begriff nicht gut auskennen. Und deshalb glaube ich, das Hauptgewicht, was ich in dem therapeutischen Gespräch lege, ist immer auf die Erklärung. Was ist das denn? Worüber reden wir denn hier überhaupt? Und was sagt uns ein solcher Laborbefund oder sagt ein Laborbefund eben nicht? Und ich glaube, dass wir da auch mit unserem Podcast nicht falsch liegen, wenn wir diesen Begriff mal wirklich erklären, so wie er sich aus der wissenschaftlichen Seite heraus erklärt und wie man damit umgehen kann, damit man eben diese Probleme, die wir alle im Alltag sehen, die Patienten ja damit haben, realistischerweise damit haben, dass man die tatsächlich vielleicht ein bisschen eindämmen kann.
Das war ja schon eine perfekte Zusammenfassung, oder Martin?
Das war im Prinzip eine perfekte Zusammenfassung. Da habe ich eigentlich kaum noch was dazu zu fügen.
Das kann nicht sein, Martin. Das Schlusswort bei diesem Thema müssen wir von dir haben.
Okay, dann möchte ich das Schlusswort sozusagen noch übernehmen. Ganz herzlichen Dank. Also Darmbarriere ist durchlässig. Was anderes ist mit dem Leben nicht vereinbar. Diese Durchlässigkeit kann erhöht sein, dann kann es krankhaft sein, dann haben wir medizinische Diagnosen und man kann dann im Prinzip den Begriff Leaky Gut bemühen, wenn man möchte. Der Begriff Leaky Gut transportiert aber letzten Endes in der paramedizinischen Welt auch sehr viele Botschaften, die medizinisch nicht haltbar sind, und produziert auch sehr viele Präparatevorschläge, die medizinisch nicht etabliert sind. Der Begriff Leaky Gut Syndrom, also die Vorstellung, dass durch Leaky Gut ein spezielles Krankheitsbild transportiert wird, der wird im Prinzip hauptsächlich von den Medien transportiert. Das sind gar nicht so sehr die Produkt- und Laborhersteller, sondern die Medien, weil sie das Thema damit spannender machen. Und das kann ich beantworten. Ein Leaky Gut Syndrom gibt es überhaupt nicht. Und der Jochen hat völlig recht. Die meisten Menschen, die irgendwo bei der Begrifflichkeit Leaky Gut landen, haben Beschwerden aus dem Reizdarm- oder Reizmagenspektrum und sind bei Hausärzten und Gastroenterologen sehr, sehr gut aufgehoben. Und damit möchte ich mich ganz herzlich für euer Interesse bedanken. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was Neues mitgenommen. Ich nehme an, dass wir über das Thema Leaky Gut in einer der nächsten Folgen sicher nochmal spezifischer und auf Teilaspekte eingehen werden, weil ich sehe schon vor mir, wie jetzt unser Fragefenster auf unserer Webpage sozusagen tickert. Stellt ruhig eure Fragen, wir werden relativ bald Fragenfolgen machen und dann heißt für mich im Moment ganz herzlichen Dank, dass ihr mit dabei seid. Bis bald und auf Wiederhören, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen auf unserer Verdauungscouch. Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen, und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.